Mischa Martini. Fluchtpunkt Mosel. Erschienen im Verlag Michael Weyand. Im Jahr 2006. Prolog. Ende Januar in der Nähe von Steineberg bei Daun. Bis zur Ankunft des Besuchers hatte Ali noch einige Vorbereitungen zu treffen. Er legte Holz in die beiden Öfen nach. Sein Gast war Raumtemperaturen unter 20 Grad sicher nicht gewohnt. Wenn es gemütlich warm war, führten die Verhandlungen vielleicht eher zu einem guten Ergebnis, hoffte Ali. Würde er heute das zu Ende bringen können, was er seit Jahren verfolgt und für das er zuletzt sogar sein früheres Leben aufgegeben hatte? In dem langen, schmalen Flur, der zugleich auch Wintergarten und Windfang war, verlief eine Fensterreihe über die gesamte Südseite des kleinen Hauses. Als Ali seine Füße mit den dicken Wollsocken in die schweren Schuhe gleiten ließ, sah er Quintus aufgestellte Rute vor der Haustür wedeln. Bevor er dem Hund diesen Namen gab, hatte er lange darüber nachgedacht. Er selbst hatte als Kind unter seinem Vornamen gelitten, aber schon in der ersten Klasse war er von seinen Mitschülern und Freunden mit der Kurzform Ali gerufen worden, und dabei war es geblieben. Als Ali mit dem Futtereimer in der Hand aus der Tür trat, hob Quintus die Schnauze und schnupperte. Die Hunde hinter ihm rückten näher. Ali drängte sich zwischen den Polarhunden hindurch. Der Ostwind biss ihm in die Wangen. Er hätte wenigstens Mütze und Schal anlegen sollen. Dünne Schneekörner bedeckten die Moosschollen, die von den Tieren aus der Wiese geschart worden waren. Den Leithund an seiner rechten Seite neben dem Futtereimer, die anderen dicht dahinter, stapfte er am Futterplatz vorbei. Zwei der Hunde blieben zurück und steckten ihre Nasen in die leeren Tröge, bevor sie rasch wieder zu den anderen aufschlossen. Ali öffnete die Tür des Zwingers. Er spürte, wie Quintus zögerte, ihm zu folgen, und wie die anderen hinter ihm stehen blieben. »Ich bin also doch nicht der uneingeschränkte Rudelführer«, dachte Ali. Erst als er den Inhalt des Eimers in die Tröge schüttete, kam Quintus herein. Er hinkte immer noch leicht mit der linken Vorderpfote, die er sich Anfang des Jahres am Draht des Zaunes verletzt hatte. Nun folgten ihm auch seine vier Gefährten in den Zwinger. Ohne einen der Hunde zu streicheln, schlüpfte Ali wieder hinaus und verschloss die Drahtgittertür. Schnell schritt er am Holzschuppen entlang zum Tor, der einzigen Öffnung in dem 2 Meter hohen Wildgatterzaun, der das weitläufige Grundstück umgab. Nach einem kurzen Blick in den wie üblich leeren Briefkasten, der ebenso wie die kaputte Klingel kein Namensschild hatte, ließ er das Tor nur angelehnt. Auf dem Rückweg zum Haus zog er den Halsausschnitt des Pullovers zum Schutz gegen den schneidenden Wind bis hoch über seine Nase, verschränkte die Arme vor der Brust und steckte die kalten Hände unter die Achseln. Seit Weihnachten war das Thermometer kaum über den Gefrierpunkt geklettert. Das schwächer werdende Licht kündigte das Ende des Tages an. Am Schuppen lud sich Ali einige dicke Holzscheite auf den Arm. Im Zwinger hob nur Quintus den Kopf, als sein Herrchen an ihm vorbei zum Haus zurückeilte. Seine Gefährten hatten die Köpfe in ihre Näpfe gesteckt. Drinnen legte Ali nochmals Holz nach. Er öffnete eine Flasche Rotwein. Entweder gab es nach dem Treffen etwas zu feiern, oder der Wein würde als Trost herhalten müssen. Einen Moment überlegte er, Kerzen anzuzünden. Für den Fall, dass der Strom ausfiel, hatte er immer welche im Haus. Dann verwarf er den Gedanken. Schließlich erwartete er ja keine Frau zum Tätertät. Während Ali die Hände in die warme Luft über dem Küchenofen hielt, schaute er aus dem Fenster. Die Hunde hatten sich in die Hütte des Zwingers zurückgezogen. Für den Rest des Tages würden sie ihre gewohnte Freiheit vermutlich nicht allzu sehr vermissen. Er hatte sie bisher nie über Nacht eingesperrt. Das war in den knapp 12 Monaten, die er hier wohnte, nicht nötig gewesen, weil er noch keinen Besuch empfangen hatte. Ali ging wieder in den ungeheizten Vorraum, um die schweren Schuhe gegen Filzpantoffeln zu tauschen. Mit einem Mal fühlte er sich beobachtet. Er schaute hinaus über das Grundstück zum Zaun, in den stellenweise Schlinggewächse und Brombeerhecken gewuchert waren. Dahinter erstreckte sich das abfallende weite Land. Bei gutem Wetter konnte er von hier oben über die fernen Moselhänge bis zu den Bergketten des Hunsrücks sehen. Nichts regte sich da draußen. Er bückte sich nach dem Ladegerät des Handys. Im selben Moment sah er aus den Augenwinkeln, wie die Haustür geöffnet wurde. Ein schwerer, dunkelgrauer Schuh erschien. Ali hielt den Atem an. Er fühlte einen Eisklumpen im Bauch, um den sich seine Eingeweide zusammenzogen. Der Mann war ganz und gar nicht derjenige, den er erwartete. Ganz im Gegenteil. Hatte er ihn also doch gefunden? Es war alles umsonst gewesen. Alis Kopf wurde in der Aufwärtsbewegung hart getroffen und erhielt einen zweiten Schlag, als er auf den Holzdielen aufschlug. Gleich das erste Stück der Band jagte Walder einen wohligen Schauer über den Rücken. Die Sängerin Liam Biko war klasse und die Band mit Schlagzeug, Kontrabass und Keyboard hatte die Virtuosität und genau den Sound, den er liebte. Doris, von der die Idee zum Konzertbesuch stammte, hatte in letzter Minute abgesagt, weil sie mit einer dringenden Arbeit nicht fertig geworden war. Walde hatte sich nach einer anderen Begleitperson umsehen müssen. Uli konnte nicht aus seinem Lokal weg. Sein Freund Jo, der sich wenig für Jazz interessierte, war wohl mehr aus Freundschaft mitgegangen. Das Licht war bereits gelöscht, als sie den vollbesetzten Saal der Tuchfabrik betraten. Es schien zwecklos, in der Dunkelheit ihre freien Sitzplätze in den dicht bestuhlten Reihen zu suchen, und so hatten sie sich rechts vorne neben der Bühne in eine Nische gestellt. Nach und nach fanden sich neben ihnen weitere Besucher ein, die es ebenfalls nicht rechtzeitig geschafft hatten. Zwei junge Frauen hockten sich vor Walde am Rand der leicht ansteigenden Zuschauertribüne neben die Stuhlreihen. Eine von ihnen klappte ihr Mobiltelefon auf. Walde musste unwillkürlich immer wieder hinsehen, wie sie mit ihren langen Fingernägeln auf die Tastatur hackte. Es dauerte eine Weile, bis die Band ihn wieder voll in ihren Bann zog. In einer ruhigen Passage, in der der Kontrabassist mit einem Bogen die Saiten strich, kam von unten ein lauter Piepton. Augenblicklich riss die zweite junge Frau den Reißverschluss ihrer Handtasche auf und fischte nach ihrem Handy. Walde verlor sich kurz in der Vorstellung, ihr das Gerät aus der Hand zu reißen und über den Boden in Richtung Ausgang schlittern zu lassen. Ali erwachte durch ein Klingeln. Der Schmerz in seiner Stirn fühlte sich an, als habe man ihm etwas in den Kopf gerammt. Sein linkes Auge ließ sich nicht öffnen. Sein rechtes nahm den Nachthimmel vor den Fensterkreuzen wahr. Er wollte die schmerzende Stelle befühlen, aber sein rechter Arm lag unter seinem Körper. Es war unmöglich, ihn herauszuziehen. Mit der linken Hand tastete er zur Stirn. Da steckte nichts. Der Boden war kalt und nass. Als seine Hand die Kleidung berührte, schien das Feuer